Herzlich willkommen, liebe Mitmenschen aus nah und fern. Die Gegenstände, die digitale Reihe der Erwachsenenbildung öffnet wieder ihre Pforten mit einem kleinen Podcast aus 4 Teilen zum Thema Bibel. Wir wünschen allen, die es hören, viel Gewinn und Freude damit. Liebe Mitmenschen, seid ganz herzlich begrüßt zu unserem kleinen Podcast zum Thema Bibel. In 4 Teilen wollen wir uns diesem Buch nähern. Im ersten Teil wird es darum gehen, was die Bibel eigentlich ist in der Gestalt, in der sie vor uns liegt und was sie über sich selber sagt. Im zweiten Teil werden wir der Frage nachgehen, warum sie eigentlich wichtig ist für uns als Christen, wobei sich Themen auch immer etwas überlappen können. Im dritten Teil geht es um das Problem der Übersetzungen und im vierten Teil darum, wie man sie ausgelegt hat und auslegen kann. Wir beginnen also mit dem ersten Teil, in dem es darum geht, was die Bibel eigentlich ist. Zunächst einmal ist sie einfach ein Buch. Und das Wort Bibel, die Bezeichnung Bibel, kommt aus dem griechischen Wort Biblion. Biblion war ein Wort der Griechen für die Dinge, die aus der Stadt Byblos geliefert wurden. Für das Wichtigste, was aus der Stadt Byblos geliefert wurde. Diese war eine Handelsstadt, lag im heutigen Libanon, etwas nördlich von Beirut. Und sie war der Hauptumschlagshafen für Papyrus, das Schreibmaterial. Wie wir ja auch manchmal Waren und bestimmte Spezialitäten nach dem Herkunftsort nennen. Wir bestellen uns ja zum Beispiel einen Hamburger und meinen da durchaus nicht, einen Einwohner dieser Hansestadt serviert zu bekommen. Oder wir holen uns Maßdamer Käse oder Frankfurter Würstchen. So haben die Menschen das damals auch schon gemacht. Biblion war die Bezeichnung für das, was hauptsächlich aus Byblos kam, nämlich Papier, und wurde dann die Bezeichnung für Buch. Ein Buch war in der damaligen Zeit zunächst einmal eine Rolle aus diesem Material der Papyrusstaude. Die Papyrusstaude hat lange Fasern, sehr zähe, widerstandsfähige Fasern. Wenn man diese aus der Pflanze isoliert und über Kreuz aufeinander klebt und glättet, hat man einen papierähnlichen Stoff, der sich prima beschreiben lässt. Wenn man noch mehr Geld hat, um es auszugeben, kann man auch auf Pergament schreiben, auf den dünnen, geschliffenen und gegerbten Häuten von Tieren, meistens Kälbern, Kühen, Schafen und Ziegen. Diese Schreibmaterialien erlaubten es, Buchstabenschrift leichter zu verwenden als andere Materialien, weil sie eben glatt waren und man auch schöne Rundungen darauf leichter unterbekam. Nachdem also einmal die Buchstabenschrift erfunden war, das geschieht in der Gegend, die uns interessiert, im Vorderen Orient etwa so um 1200-1300 vor Christus, waren alle wesentlichen Voraussetzungen gegeben. Bücher, wie wir sie kennen, mit einem Deckel vorne und einem Deckel hinten und dazwischen geheftete oder geleimte Blätter, die nannte man Kodex. Kodizes, die Mehrzahl, wurden erfunden in der römischen Kaiserzeit. Es ist nicht ganz klar, ob sie zur Zeit Jesu schon existierten oder nicht. Einige Zeit später auf jeden Fall und traten dann ihren Siegeszug an. Man benutzte sie vor allen Dingen für die Art von Literatur, die nicht verloren gehen, sondern aufbewahrt werden sollte. Einen Einkaufszettel oder ein Memo einer Besprechung wurde kaum in einem Kodex niedergelegt. Da kamen nur wichtigere Sachen hinein. Zu Jesu Zeiten waren es aber noch im Wesentlichen Rollen. Die Bibel selber, wie wir sie haben, ist aber nicht nur ein Buch, sie ist selber eine Bibliothek. Ganz viele Bücher befinden sich darin, denn alles, was im Inhaltsverzeichnis der Bibel einen eigenen Namen hat, zählt als Buch. Das gilt für den sehr ausladenden, großen Propheten Jesaja, für das längste Evangelium Matthäus. Und es gilt auch für eine Schrift, die nur eine halbe Seite umfasst, wie zum Beispiel den zweiten oder dritten Johannesbrief. Alles, was einen eigenen Namen hat, ist ein Buch. Wie kommt man nun darauf, dass man diese Schriften überhaupt braucht und zusammenfasst? Sie sind nicht einfach mit einem Klatsch vom Himmel gefallen, sondern sie sind entstanden im Raum des Volkes Gottes. Das Alte Testament mit seinen 39 Schriften entstand über Jahrhunderte hinweg in Israel. Das Neue Testament mit seinen 27 Schriften entstand in ziemlich kurzer Zeit im Raum der christlichen Gemeinde. Wir haben keinen Urtext in dem Sinne, dass wir ein Manuskript hätten. Wir haben also, wenn wir den Römerbrief von Paulus haben, nirgends auf der Welt das Original von Paulus unterschrieben und gestempelt. Sondern es handelt sich immer um Abschriften. Das liegt daran, dass die Materialien, auf die man geschrieben hat, Pergament und Papyrus, vergänglich sind. Sie sind organisch und sie vergehen. Alte Pergamente zu finden, alte Papyri zu finden, ist immer eine besondere Kostbarkeit und gelingt normalerweise nur in Gegenden, wo es absolut heiß, trocken und gleichmäßig ist, wie zum Beispiel in der Wüste. Ein berühmtes Beispiel dafür sind die Schriftrollen vom Toten Meer, die in den Krügen aufgetauchten verschiedenen biblischen und nicht-biblischen Schriften von Qumran. Was gehört nun eigentlich zur Bibel dazu und was nicht? Was ist nun eigentlich Bibel und Heilige Schrift und was nicht? Die Frage erhob sich in der Zerstreuung des Volkes Israel, wo teilweise der Tempel ja zerstört war und gar nicht in Funktion und in den Teilen, wo er noch stand oder wieder stand, für viele Juden einfach viel zu weit weg war, um ihn zu erreichen. Da behalf man sich mit Gottesdiensten in der Synagoge und man brauchte dafür heilige Schriften. Etwas, was man in der Synagoge als Wort Gottes wenigstens vorlesen und auch auslegen konnte, wenn man schon nicht zum Tempel, zum eigentlich wahren Gottesdienst hin konnte. Dieser Prozess, was heilige Schriften wirklich sind, war in seinem Kernbestand um 300 bis 200 vor Christus für das Alte Testament fertig. Und man nannte die Gesamtheit dieser Schriften Kanon. Kanon leitet sich aus dem hebräischen Kana her und bezeichnet eigentlich ein Messrohr. Im übertragenen Sinne auch ein Maßstab oder ein Standard. Sowohl das Wort Kanon für die Bibel, als auch das Wort Kanon für den Kanon, den wir singen, als auch die Kanone leiten sich von daher ab. Als Jesus über diese Welt gegangen ist, konnte er schon auf einen Bestand blicken, der in Volk Israel allgemein anerkannt war, Moses und die Propheten. Mosebücher als Gesetz und die großen Propheten. Für einige Schriften anderer Art war das noch etwas schwankend und manche sind gar nicht in die hebräische Bibel hineingekommen, sondern nur in der griechischen Version des Alten Testamentes überliefert. Sie finden wir in unserer Bibel als sogenannte Apokryphen. Sie gelten als nützlich zu lesen, aber nicht wirklich als heilige Schrift. In diesem Punkt sind die Reformatoren der Synagoge gefolgt und nicht der katholischen Kirche, denn in der katholischen Kirche gehören die Apokryphenbücher zum Bestand des Alten Testaments dazu. Das Alte Testament war übrigens die Bibel der ersten Christen. Wenn also im Neuen Testament von der Schrift die Rede ist, dann meint das Neue Testament nicht sich selber, sondern das Alte Testament. Die Schrift ist das, was durch Christus erfüllt wird, was von ihm mit Vollmacht ausgelegt wird, was von den Aposteln als Weissagung auf Christus hin gedeutet wird. Das ist die Schrift. Das Neue Testament war noch nicht da. Die Notwendigkeit aber, um eines zu schaffen, war ganz ähnlich wie beim Alten Testament. Denn auch die Christenheit musste sich überlegen, in ihrer Zerstreuung über das ganze Römische Reich und bald darüber hinaus, was eigentlich ist bei uns maßgeblich. Denn es traten von Anfang an immer auch Irrlehrer auf. Von Anfang an hat die Kirche Mission getrieben und musste sich ja verständigen, mit welchen Geschichten sie auf die Menschen zugehen möchte. Von Anfang an hat sich Gemeinde zum Gottesdienst getroffen und musste sich überlegen, was lesen wir denn dort gemeinsam, worauf beziehen wir uns, was legen wir aus, was ist unser Kanon, unsere Norm. Drei Fragen waren zu beantworten, um dahinter zu steigen, wie auch ein Neues Testament zusätzlich zum Alten als Heilige Schrift gelten könnte. Die erste Frage ist die: Wer darf überhaupt darüber entscheiden? Entscheiden dürfen darüber die Bischöfe. Die Bischöfe sind die Nachfolger der Apostel und sie entscheiden, was in ihren Kirchen im Gottesdienst gelesen wird, worauf sich die Lehre bezieht. Sie entscheiden, was wichtig ist, was nicht, was in die richtige Richtung und was in die Irre führt. So kennen wir heute zum Beispiel 35 verschiedene Schriften, die in Anspruch nehmen, ein Evangelium zu sein. Von denen sind aber nur 4 wahrlich in das Neue Testament hineingekommen. Ein Beispiel für ein Evangelium, das es nicht geschafft hat, ist das sogenannte Kindheitsevangelium des Thomas. Und aus diesem hören wir 2 kurze Geschichten aus der Kindheit Jesu, angeblich aus der Kindheit Jesu, die Nummern 9 und 13. In der Übersetzung von Klaus Berger und Christiane Nord.
Einige Tage später spielte Jesus auf dem Dachgarten des Hauses. Einer von den Jungen, die mit ihm spielten, fiel vom Dach herunter und war tot. Als die anderen Kinder das sahen, liefen sie weg und Jesus stand allein da. Da kamen die Eltern des toten Kindes und beschuldigten Jesus, doch der sagte: Ich habe ihn wirklich nicht hinuntergeworfen. Doch sie fingen an, handgreiflich zu werden. Da sprang Jesus vom Dach herab und stellte sich neben der Leiche des Jungen auf. Er rief laut: Zenon, so hieß der Junge, steh auf und sag uns, hab ich dich hinuntergeworfen oder nicht? Der Junge stand auf und sagte: Nein, Herr, du hast mich keineswegs hinuntergeworfen, sondern mich wieder auf die Beine gestellt. Als die Leute das sahen, erschraken sie. Die Eltern des Kindes lobten Gott für das geschehene Wunder und fielen vor Jesus auf die Knie. Jesu Vater war Zimmermann. Damals stellte er aber auch Pflüge und Joche her. Eines Tages erhielt er von einem reichen Mann den Auftrag, ein Bett anzufertigen, doch das eine der beiden Bretter war zu kurz. Josef wusste nicht, was er tun sollte. Da sagte Jesus zu seinem Vater: Leg die beiden Bretter so auf den Boden, dass sie an der einen Seite gleich aufliegen. Josef tat, wie geheißen. Dann ging Jesus auf die andere Seite, ergriff das kürzere Brett und streckte es, bis es genauso lang war wie das andere. Als sein Vater Josef das sah, staunte er sehr. Er umarmte das Kind, drückte es an sich und sagte: Wie selig bin ich, dass mir Gott dieses Kind geschenkt hat.
Weder die Apostel selbst noch ihre Nachfolger, die Bischöfe, haben solche massiven Wundergeschichten aus Jesu Kindheit gekannt oder erzählt. Deswegen sind solche Legenden nicht heilige Schrift geworden, sondern nur eine einzige Geschichte von Jesus als Kind, die wohl von seiner Mutter aufbewahrt wurde, der 12-jährige Jesu im Tempel. Die zweite Frage, die man beantworten musste, war die: Was eigentlich ist die Regel, denen ein Evangelium, eine apostolische Verkündigung folgen muss? Was ist der Rahmen? Im Rahmen welcher Lehre müssen wir uns bewegen, damit eine Schrift wirklich im Gottesdienst zur Lehre, zur Unterweisung, zur Mission und zur Abwehr von Irrlehren tauglich ist? Und so hat es sehr, sehr früh schon in der Christenheit Glaubensbekenntnisse gegeben, auf die man sich allgemein geeinigt hat. Eines davon überliefert der Kirchenvater Hippolyt in seiner apostolischen Tradition aus dem Jahr 220. Es ist in Frageform gehalten und lautet so:
Glaubst du an Gott, den allmächtigen Vater? Glaubst du an Christus Jesus, den Sohn Gottes, der geboren wurde vom Heiligen Geiste aus Maria, der Jungfrau, und gekreuzigt wurde unter Pontius Pilatus und gestorben ist und begraben wurde und lebendig am dritten Tage auferstanden ist von den Toten und aufgefahren ist im Himmel und sitzt zur Rechten des Vaters und kommen wird zu richten die Lebendigen und die Toten? Glaubst du im Heiligen Geiste sowohl die Kirche als auch die Auferstehung des Fleisches?
Mit diesem Grundbestand an christlichen Lehren hatte man ein zweites Gerüst für das, was einmal Heilige Schrift der Christen werden sollte. Die Übereinstimmung mit der allgemein anerkannten Regel des Glaubens, der Regula Fidei, wie das auf Lateinisch heißt. Ein dritter Maßstab fehlt uns noch. Wer eigentlich darf eine Schrift schreiben, die dann als Heilige Schrift gelten kann? Kann das jeder? Die Antwort war allgemein nein. Nur einer, der selber Apostel ist oder mindestens Schüler eines Apostels, darf eine Schrift schreiben, die Anspruch erheben kann, Heilige Schrift für die ganze Christenheit zu werden. Und so hat man die anonymen Evangelien den Jüngern Matthäus und Johannes zugeschrieben, beziehungsweise den Apostelschülern Markus und Lukas. Und so waren natürlich die Briefe des Apostel Paulus sofortiger Kernbestand Heiliger Schrift. Dieser Prozess hat eine Zeit lang gedauert und war nicht gleich fertig. Sondern die ersten 300 Jahre gab es an den Rändern immer noch etwas Schwankungen an manchen Stellen. Manche Kirchen, Ortskirchen, manche Diözesen, wie wir heute sagen würden, erkannten zum Beispiel die Offenbarung des Johannes oder den zweiten Petrusbrief nicht wirklich als heilige Schrift an. Andere taten es. Aber etwa in der Mitte des 4. Jahrhunderts war der Bestand an Schriften festgestellt, der auch heute noch unser Neues Testament bildet. So ist das Heilige Buch der Christenheit gewachsen. Nicht vom Himmel geklatscht mit einem Knall, sondern über 1000 Jahre hinweg gewachsen. Immer wieder rückgebunden an das, was Menschen mit Gott erleben. Immer wieder überprüft und immer wieder neu gelesen. Es ist nicht möglich, die Schrift Alten und Neues Testamentes als Gottes Wort aus sich selber zu beweisen. Das Alte Testament sagt über das Alte Testament als Buch nichts. Das Neue Testament sagt etwas über das Alte. Ja, die Schrift, die für Christen maßgeblich ist zu lesen, ist das Alte Testament. Dort wird der Christus vorausgesagt, dort steht das Gesetz, dort stehen die Propheten, dort sind die Verheißungen, die in Christus erfüllt sind. So war die Meinung der Urchristenheit. Deswegen, wenn wir im Neuen Testament von der Schrift lesen, dass die Schrift erfüllt wurde oder in der Schrift geforscht wurde oder ausgelegt, dann ist immer das Alte Testament gemeint und fast immer das Alte Testament in seiner griechischen Übersetzung, nicht im hebräischen Text, den auch damals schon nicht mehr alle verstanden. Das Neue Testament sagt zum Neuen Testament auch nichts, denn dieses Buch war noch gar nicht da. Sondern es sagt, dass die Christenheit, die Gemeinde Gottes, aufgebaut ist auf die Apostel und Propheten. Die Apostel sind die, die bei Jesus waren, mit ihm gegangen sind und die von Anfang an dabei waren, vom Anfang der Wirksamkeit Jesu ist damit gemeint, bis zur Himmelfahrt und Pfingsten. Unter den Propheten dürfen wir verstehen das gesamte Alte Testament in seinem Bestand. So haben wir aufgebaut auf dem Fundament der Apostel und Propheten nun das Buch vor uns, das Bibel heißt, und das die Grundlage unseres Glaubens bis heute geblieben ist. Warum es das ist und was seine besondere Bedeutung ist, das wird uns beim nächsten Mal beschäftigen. Bis dahin wünschen wir euch allen eine gute Zeit und sagen auf Wiederhören.